ohne dabei sich verhehlen zu können, dass er selbst doch zugleich auch innerlich mit jenen gestürzten Titanen und Heroen verwandt sei. Ja, er musste noch mehr empfinden. Sein ganzes Dasein, mit aller Schönheit und Mäßigung, ruhte auf einem verhüllten Untergrunde des Leidens und der Erkenntnis, der ihm wieder durch jenes Dionysische aufgedeckt wurde. Und siehe, Apollo konnte nicht ohne Dionysos leben. Das Titanische und das Barbarische war zuletzt eine ebensolche Notwendigkeit wie das Apollinische. Und nun denken wir uns, wie in diese auf den Schein und die Mäßigung gebaute und künstlich gedämmte Welt der ekstatische Ton der Dionysos-Feier in immer lockenderen Zauberweisen hineinklang, wie in diesen das ganze Übermaß der Natur in Lust, Leid und Erkenntnis bis zum durchdringenden Schrei laut wurde. Denken wir uns, was diesem dämonischen Volksgesange gegenüber der psalmodierende Künstler des Apollo mit dem gespensterhaften Harfenklange bedeuten konnte. Die Musen der Künste des Scheins verblassten vor einer Kunst, die in ihrem Rausche die Wahrheit sprach. Die Weisheit des Silen rief Wehe, Wehe aus gegen die heiteren Olympier. Das Individuum mit allen seinen Grenzen und Maßen ging hier in der Selbstvergessenheit der dionysischen Zustände unter und vergaß die apollinischen Satzungen. Das Übermaß enthüllte sich als Wahrheit. Der Widerspruch, die aus Schmerzen geborene Wonne, sprach von sich aus dem Herzen der Natur heraus. Und so war überall dort, wo das Dionysische durchdrang, das Apollinische aufgehoben und vernichtet. Aber ebenso gewiss ist, dass dort, wo der erste Ansturm ausgehalten wurde, das Ansehen und die Majestät des delphischen Gottes starrer und drohender als je sich äußerte.